Guten Abend, liebe Geschwister. Jedes Mal überlege ich, wie könnte ich anders euch begrüßen. Seit Jahren begrüße ich immer gleich, aber ist halt so. Ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem persönlich und lieb gegrüßt zu einer weiteren Bibelstunde. Wir wollen um den guten Segen Gottes bitten, dass er durch seinen Geist zu uns redet, sein Wort uns öffnet. Wir stehen dazu gemeinsam auf. Hindert den Geist nicht, wenn er euch ein Gebet aufs Herz legt. Betet, ich mache dann den Abschluss. Danke, Jesus Christus, für den Reichtum deines Wortes, dass es nicht zu erschöpfen ist, dass es jedes Mal immer wieder aufs Neue für uns herrlich und schön ist. Dein Wort, Herr, deine Wahrheit, dein Evangelium neu wieder zu sehen, tiefer hinabzusteigen, mehr zu erkennen, was es bedeutet. Das macht mich wirklich sehr, sehr dankbar, Jesus, dass dein Wort wirksam ist, auch heute, auch unter uns, und dass du durch dein Wort deine Kinder ausrichtest und stärkst und im Glauben befähigst, ein Leben zu leben nach deinem Willen. Danke, danke dafür. Will diesen Abend zu deinen Füßen legen, will dich bitten, Herr, dass du durch deinen Geist unter uns wirkst und dass du jedem auf das aufs Herz legst, was du zu ihm zu sagen hast, und dass das Menschenwort zu Gottes Wort wird und auch als Gottes Wort angenommen werden kann. Wirke dieses Wunder in unseren Herzen. Schenke mir Freimütigkeit, gute Gedanken, klare Gedanken, bei deinem Wort zu bleiben, es auszulegen. Das will ich in deinem Namen bitten. Amen. Ihr dürft heute gleich 1. Korintherbrief aufschlagen, nicht in den Petrusbrief gehen zuerst. Wir sind im, im, in der Bibelstunde über den ersten Petrusbrief, aber ausgehend von 1. Petrusbrief haben wir gerade einen Exkurs über die Geistesgaben. Und nachdem wir Römer 12 uns angeschaut haben, sind wir jetzt in 1. Korinther Kapitel 12 bis 14. Und das machen wir. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, so ein paar Exkurse zu haben. Wenn man so über längeren Zeitraum fortlaufend so in einem Brief bleibt, gerade im Petrusbrief, dann hat man so ein bisschen die Angst, dass man zu nichts anderem kommt, wenn man nur im Petrusbrief ist. Aber durch die Themen, die uns immer wieder begegnen und durch solche Exkurse, haben wir dann die Gelegenheit, in anderen Briefen unterwegs zu sein und den Zusammenhang und die Erklärungen von anderen Briefen der Bibel zu lesen und zu verstehen. Von daher, glaube ich, ist es gut, auch so ein kleiner Exkurs auch in Bezug auf der Geistesgaben. Und ich hoffe, dass es euch auch, wie gesagt, zur Erbauung und zur Stärkung wird. Ich möchte ganz kurz ein Zeugnis erzählen von einer lieben Schwester, die heute mir eine Nachricht geschickt hat. Hat mich sehr gefreut. Sie hat mir geschrieben, dass sie die Petrusbriefe nachhört. Also sie ist bei uns nicht in der Gemeinde und sie hört es nach und die ist noch nicht so weit. Und die ist gerade bei dem Exkurs über das Gebet. Und dann hat sie mir erzählt, wie das in ihrem Leben einfach Wirklichkeit geworden ist. Sie hat eine Woche Auszeit bekommen und wollte von dieser Auszeit nicht zurück. Das ist verständlich, ja. Ihr ging es da so gut, wo sie war. Und dann in dieser Zeit hat sie sich die Bibelstunden über das Gebet angehört. Und dann hat sie dort gehört und gelernt, dass wir, wie wir beten sollen. Und dann wusste sie, schrieb mir, ich wusste, ich kann jetzt nicht Gott bitten, mir die Zeit hier zu verlängern. Ich wusste, das ist nicht in seinem Willen. Also bat ich nicht, dass er mir hier Zeit gibt, sondern er bat, dass sein Wille ihr Wille wird. Und dann schreibt sie mir, und dann kam Friede und Freude in ihr Herz und sie wollte zurück und schrieb mir, sie freut sich auf noch mehr solche Erhörungen. Und ich dachte, wie gut, dass es wirklich nichts Theoretisches ist. Das ist wirklich, wenn die Kinder Gottes das Wort beim Wort nehmen und Gott beim Wort nehmen und das wirklich in ihrem Leben, dass es Wirklichkeit wird. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich habe dann gleich gebeten, dass Jesus ihr noch ein paar solcher Gebetserhörungen schenkt, dass das fester wird, das Vertrauen in Jesus. Ich bin mir sicher, sie hat nichts dagegen, wenn sie in, ich weiß nicht, ein paar Monaten zu dieser Bibelstunde kommt, dann wird sie hören, dass es auch für euch als Zeugnis dient. So hoffe ich, dass auch dieser Exkurs über die Geistesgaben uns eine Hilfe sein wird, ein Leben zu leben in der Begabung und in der Gnade, in der Verherrlichung Jesu. 1. Korinther 12 bis 14, das ist der Gegenstand unserer Bibelstudiums. Und ich habe mich auf heute Abend wirklich gefreut. Wirklich, also ich freue mich jedes Mal, aber es gibt so Abende, da freue ich mich besonders. Und einfach mal wieder mit euch Bibelarbeit zu machen, die Bibelstellen aufzuschlagen, da durch die Themen durchzugehen, durch die einzelnen Passagen. Und bin selbst gespannt, was der Herr uns auch heute bereit hat und zu sagen hat. Kapitel 12 beginnt es, die ersten drei Verse, ich nehme euch nur ganz kurz hinein, für all die heute wieder dabei sind, für die anderen, die den Zusammenhang vielleicht noch nicht haben. Wir behandeln, wie gesagt, Geistesgaben. Und die ersten drei Verse in Kapitel 12 legt Paulus eine Grundlage, wie wir grundsätzlich mit dem Thema der Geistesgaben uns beschäftigen. Und er will eins deutlich machen in diesem ganzen Abschnitt. Er will sagen, dass das ein Geist wirkt und dass die Geistesgaben durch den Geist gegeben werden. Er behandelt das in den Kontext, in dem Zusammenhang der Zungenrede. Dazu heute noch werde ich ein bisschen mehr sagen. Aber das ist der Zusammenhang. Die Korinther haben da etwas eine Schieflage gehabt in Bezug im Verständnis der Geistesgaben. Und so beginnt Paulus und legt eine Grundlage fest und sagt, der Geist Gottes wirkt diese Geistesgaben. Und was der Geist Gottes wirkt, hat ein Ziel. Und zwar, den Jesus Christus als den Herrn zu bekennen. Und das ist... Das habe ich mit euch letztes Mal kurz angeschaut, das waren die ersten drei Verse. Also es geht darum, dass das, was der Geist wirkt, Christus verherrlichen sollte und Christus als Herrn bekennen sollte. Ich will andersrum sagen, der Geist Gottes, der die Geistesgaben gibt, ist ein christuszentrischer Geist. Das heißt, diese Gaben, die gegeben werden, in welcher Vielfalt und Anwendung sie Anwendung finden, so sie werden immer ein Ziel haben, wenn der Geist es wirkt, Jesus als den Herrn zu verherrlichen. Das ist das Werk des Geistes und Paulus richtet in den ersten drei Versen das deutlich aus. Dann macht er es deutlich, dass das, was der Geist wirkt, das in der Übereinstimmung ist oder im Willen des ganzen dreieinigen Gottes ist. Wenn ich ganz sage, dann versteht ihr, was ich damit meine. Die Verse 4 bis 6 macht er deutlich, dass alles, was gegeben ist an Gnadengaben, an Geistesgaben, es ist etwas, was Gott wirkt, also was der Geist wirkt, was der Herr wirkt und was Gott wirkt. Und damit meint er Heiliger Geist, Jesus Christus und Gott der Vater. Es ist der dreieinige Gott, der hinter diesen Gaben steht. Es ist der dreieinige Gott, der diese Gaben gibt. Drei Dinge hat er auch deutlich gemacht, auf die man da genau hingucken muss. Er hat gesagt und deutlich gemacht, in diesen Versen 4 bis 6, dass es Gnadengaben gibt, dass es Dienste gibt und dass es Wirkungen gibt. So, all das gibt Gott, der dreieinige Gott, seiner Gemeinde, damit die Gemeinde erbaut, damit die Gemeinde gestärkt und damit die Gemeinde zugerüstet wird und letztendlich vollkommen vor Jesus dargestellt werden kann. Also es gibt Geistesgaben, es gibt Dienste, es gibt Wirkungen. Das ist, was der eine Geist, das ist, was der eine Gott wirkt. Und dann sind wir durchgegangen ab Vers 7, erinnere ich euch nur ganz kurz, das ist zentral. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Bitte merkt euch das, verinnerlicht das, beherzigt das, vergesst es nicht. Die ganzen Gaben und die ganzen Dienste und die ganzen Wirkungen haben ein Ziel, zum Nutzen gegeben. Nicht zu meinem Nutzen, zum Nutzen der Gemeinde, zum Nutzen des Leibes Christi. Das ist, wenn der Geist etwas gibt, dann hat es diesen Nutzen, es muss einen Nutzen haben. Es hat einen Zweck, können wir so sagen. Es hat einen Zweck. Es ist nicht zwecklos. Und es ist immer gut, richtig mit Geistesgaben umzugehen, wenn man nach dem Zweck fragt. Ich werde euch das beispielhaft euch zeigen, wie Paulus das deutlich macht anhand zum Beispiel von Zungenrede. Er wird fragen, wisst ihr, was der Zweck von Zungenrede ist? So, wenn ihr den Zweck nicht kennt, könnt ihr damit nicht richtig umgehen. Man muss den Zweck kennen, um beurteilen zu können. Und das macht Paulus dann spätestens Kapitel 14, wird er diesen Zweck nochmal deutlich machen. Gucken wir uns auch miteinander an. Also, es geht um Nutzen der Geistesgaben, um Nutzen für die Gemeinde. Und dann haben wir uns im Einzelnen diese Dinge angeschaut, zum Beispiel das Wort der Weisheit, dass Gott, der dreieinige Gott der Gemeinde Gaben gibt, Menschen gibt, die ein Wort der Weisheit haben, dann das Wort der Erkenntnis, Menschen, die die Gabe des Glaubens haben, Menschen, die die Gabe der Heilung haben, der Wunderwirkungen, der Weissagungen, Unterscheidung der Geister, verschiedenartige von Sprachen und Auslegung der Sprachen. So, das haben wir letztes Mal noch mal kurz miteinander angeschaut, bis dahin sind wir gekommen. Und weil ich gerne da nicht abbrechen wollte, habe ich mal wieder ein bisschen überzogen und ich hoffe, dass das nicht zur Gewohnheit wird. Aber wichtig ist, dass er in dem letzten Block, wenn er Wunderwirkungen redet, über Weissagungen redet, über verschiedenartigen von Sprachen und Auslegen der Sprachen, dass er eine Gabe in die Mitte stellt und sagt, die ist besonders wichtig. Und wer weiß noch, und ich hoffe, ihr wisst es noch, welche Gabe es war. Es ist die Gabe der Geistesunterscheidung. Ja. Warum ist es wichtig? Weil wir prüfen und wir müssen prüfen, aus welchem Geist geschieht das und aus welchem Geist geschehen Wirkungen und durch welchen Geist geschehen Dienste und Begabungen. Warum? Oder andersrum, wie können wir den Geist prüfen? Deswegen hat er am Anfang deutlich gemacht, es ist der eine Geist, der Jesus Christus als den Herr bekennt. Also das ist ein christuszentrischer Geist und das ist ein Merkmal, was es bedeutet, die Unterscheidung der Geistesgaben und auch der Geister. So, das stellt Paulus in die Mitte und macht so und zeigt schon mal einen Blumenstrauß, was es so alles an Gaben gibt und wie sie der Gemeinde dienen. Wie gesagt, in der letzten Bibelstunde haben wir uns etwas damit beschäftigt. Also nachdem er aufgezeigt hat, dass es ein Herr gibt, ein Gott, der alles wirkt, dann gesagt hat, es ist ein Geist, der immer in allem wirkt. Schaut mit mir Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also dies alles, sagt er, wirkt ein und derselbe Geist. Nicht verschiedene Geister, es ist ein und derselbe Geist, aber teilt aus jedem, wie er will. So, das in seiner Souveränität, merken wir uns das, die Geistesgaben sind Gnadengaben. Und Gnadengaben sind unverdiente Gaben. Das heißt, man hat keinen Anspruch darauf. Die bekommt man aus Gnade. Es ist ein Geschenk. Niemand kann sagen, ich habe ein Anrecht und ich will und du musst mir geben. Und das brauche ich. Niemand hat ein Anrecht dafür. Wenn man es bekommt, dann ist das ein Gnadengeschenk. Dürfen wir um die Gnade bitten? So, das dürfen wir. Können wir die Gnade einfordern? Nee. Dürfen wir um die Gnadengaben bitten? Ja. Dürfen wir sie einfordern? Nee. So, und das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir begreifen, diese Wahrheit begreifen. Und damit lernen wir das zu prüfen und zu unterscheiden und auch damit richtig umzugehen. So, also er fasst es sozusagen den ersten Teil und sagt, Freunde, es wirkt alles unter selbe Geist. Es ist ein Geist in dieser ganzen Vielfalt. Es sind nicht verschiedene Geister. Du hast nicht den einen Geist bekommen, der andere den einen, der anderen. Der eine Geist vermag mehr, der andere Geist vermag weniger. Es gibt keine Wertigkeit in den Gnadengaben. Warum? Weil es ein und derselbe Geist wirkt. So, es geht nicht um die Gaben an sich selbst, es geht um den Geist, der es gibt. So, das ist, was Paulus betont. Und jetzt kommt eine ganze Reihe von Versen, Kapitel 12, Verse 12 bis 28, bis 27, in denen er jetzt deutlich macht, dass, warum der Heilige Geist diese Gnadengaben gibt. Und zwar, es ist nicht nur ein Geist, der das gibt, sondern jetzt redet er von einem Leib. Jetzt ist die ganze Thematik ein Leib. Der eine Geist gibt viele Gaben, aber es ist ein Leib, in dem die ganzen Gaben eingesetzt werden. Und das entfaltet er ab Vers 12. Ich lese euch nur ein paar wichtige Stellen. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. So, das ist jetzt die Thematik und das ist die Wahrheit, die er deutlich machen möchte. Die Gaben sind vielfältig und die Glieder sind vielfältig, aber es ist ein Leib. Es gehört zusammen. Und dann, da will ich mich jetzt nicht arg wiederholen, weil wir das im Petrusbrief in Bibelstunden im letzten Jahr schon uns angeschaut haben, dann zeigt er, dass das Ganze ein Leib ist und darum wir einander uns brauchen. Er macht deutlich, dass niemand sagen kann, ich bin der Wichtigste, oder niemand sagen kann, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ich weiß, dass wir in diesem Bereich, dass es wirklich nicht einfach ist. Und ich bin mir sicher, liebe Geschwister, ich bin mir sicher, dass wir uns mancher Segnung durch den Geist berauben, weil wir bestimmte Gnadengaben nicht für wichtig halten. Bin ich mir sicher. Dass wir entweder sie nicht für wichtig halten oder sogar glauben, sie gibt es nicht. Oder denken, die sind gefährlich. Oder glauben, sie sind nutzlos. Und in dieser Weise und aus diesem Grund, die Bibel sagt, uns wird gegeben nach unserem Glauben. Dass wir uns vielen Dingen uns entziehen, weil wir an diese Dinge nicht glauben oder sie nicht als notwendig sehen. So, die Korinther haben ein anderes Problem. Sie haben überbetont und haben Dinge höher gehalten und wichtiger gehalten als andere. Und die sind auf der anderen Seite runtergefallen. Darf ich jetzt wirklich so ein bisschen pauschal werden? Es gibt Gemeinden, die in der Geistesfrage und Gnadengabenlehre für alles offen sind und für jede Wirkung, dass sie sich allem öffnen und bei dieser Öffnung sich auch einiges einfangen. Und das ist die Gefahr des Extrems. Ich habe eine Lektion von meiner Schwiegermutter sehr früh gelernt auf unseren Schwedenreisen. Wenn wir angeln gehen, mit meinem Schwiegervater angeln gehe, wir dahin fahren, da fahren wir nach Schweden, ab und zu machen wir das. Und das Erste, was sie macht, sie geht in ein Haus und was sie erst macht, sie packt den Koffer aus und holt Fliegennetze raus. Und jedes Fenster wird mit einem Fliegennetz, damit keine Mücken reinkommen. Es gibt Mücken. So. Und das ist das Erste. Und dann muss man darauf gucken, dass das alles immer zu ist und dann haben wir einen schönen Urlaub. Sonst gibt es eine bestimmte Tageszeit und dann kommen die und dann ist eine Plage. Auf jeden Fall. Und warum? Weil in solchen Schwedenhäuschen ist nicht die beste Luft, das sind nicht die modernsten und das müffelt. Man braucht frische Luft. Man sehnt sich nach Luft, macht man auf, kriegt man Mücken. Macht man zu, keine Luft. Ein Dilemma. Der Urlaub ist rum. So, was macht man? Man macht Fliegennetz hin, macht man die Fenster auf, kriegt frische Luft und keine Mücken. Und das war eine Lektion für mich wirklich, dass wir sehnen uns nach dem Wirken Gottes unter uns, in uns, auch in unserer Gemeinde. Und wir wissen, dass das durch den einen Geist geschieht. Das geschieht durch den Geist. Und wenn wir uns öffnen in dem Bild, wir machen die Fenster auf, aber keine Fliegennetze hinhängen, dann kann einiges reinkommen. Paulus spricht darüber, das ist der zweite Korintherbrief. Wenn ihr einen anderen Geist empfangt, als ihr den empfangen habt, ertragt ihr es wohl und nehmt es gerne an. Ihr prüft es nicht. So in diesem Sinne Man öffnet sich und sagt, Herr, wirke, wirke, und man prüft nicht, man hat kein Netz, das Schlechte zurückhält, und der Geist aber in die frische Luft in unser Gemeindeleben, in unser persönliches Leben bringt. So, die einen, die reißen die Fenster auf und das kann alles reinkommen, und die anderen sagen, nee, ist gefährlich, da kann man ja was, eine Mücke abkriegen oder zwei, und dann macht man nie auf, man macht zu. Und sehnt sich und denkt, ah, so schlechte Luft. So, ich verstehe, was ich meine. So, ich denke, der Weg, von dem Jesus übrigens redet und sagt, ein schmaler Weg, das ist der schmale Weg zwischen diesen beiden Extremen. Es ist nicht, der schmale Weg ist nicht, wir dürfen das nicht oder wir dürfen das nicht. Der schmale Weg ist, das, was die Schrift sagt, der schmale Weg ist, nicht in Extreme zu verfallen. Nicht in dem einen Extrem zu leben, wie in dem anderen Extrem. Ich denke, dass wir von unserem Kontext, unserer Gemeinden, wir eher dazu tendieren, die Fenster zuzumachen. Ja, das ist eher unsere Tendenz. Und da sind wir, weil man Angst hat. Wie gesagt, es gibt andere Gemeinden, die tendieren sehr stark, alles für alles und jeden offen zu sein. Und ich denke, das ist auch ehrlich, dass wir unseren Glauben, unser Verständnis prüfen und wissen, okay, dahin tendieren wir, das wär gefährlich. Den Geist zu dämpfen, den Geist auszulöschen, den Geist zu hindern, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut, gleich dazu noch mehr im Korintherbrief. Aber wie kann es gut werden? Indem wir uns bemühen um ein gutes, klares Verständnis der Schrift, wie man damit umgeht. Und deswegen halte ich diese Exkurse für wichtig, dass wir hier ein klares Verständnis der Schrift haben im Umgang, im Empfang des Geistes, Wirkung des Geistes, Wirkung und all diese Dinge. Also, ein Leib, der gegeben ist, viele Glieder, Vers 20, nun aber sind wir viele Glieder, aber ein Leib, immer wieder betont Paulus das, sagt, seid euch bewusst, es ist ein Leib, aber es braucht diese vielen Gaben, es braucht diese Vielfalt an Gaben, und diese Gaben gibt der Herr. Und das macht er, wie er will. Ich lese nochmal 24, schaut mal, ab der Mitte steige ich ein. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei den Mangelhaften größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung sei. Also Gott hat es zusammengefügt. Er weiß, was in dem Leib braucht. Er weiß, welche Gaben es braucht, in welche Fülle. Er weiß, was für einen Blumenstrauß er zusammenstellen muss. Es ist wichtig, es ist seine Aufgabe, es ist in der Souveränität Gottes, dass Gaben gibt, welche Gaben gegeben werden und wie man sie bekommt. Es liegt in der Souveränität Gottes. So, das ist von Gott zu bekommen, ist von Gott zu erwarten und von Gott zu erbitten, aber es ist er, der es uns gibt. Dabei will ich es belassen bei diesem Abschnitt. Warum? Weil wir ihn schon miteinander intensiver angeschaut haben. Jetzt kommt der dritte Abschnitt. Und jetzt macht der Paulus sozusagen das fest und zieht gewisserweise ein Resümee. Schaut mal ab, Vers 28. Und die einen hat Gott in die Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. So, er macht eine Liste, interessant, er zählt sogar auf, erstens, zweitens, drittens. Mich hat erstaunt, dass Paulus bis zu drei es aufgezählt hat. Normalerweise sagt er erstens, dann zählt er auf und dann kommt kein zweites, kein drittens, kein viertens. Wenn ihr die Briefe des Paulus lest, wird es euch auffallen. Er fängt an und sagt erstens und dann sucht man nach dem zweiten, aber man findet es nicht. Ja? So, er ist im Fluss und ist am Schreiben. Hier macht er drei Kategorien, Apostel, Propheten und Lehrer. So, das sind Gnadengaben, die Gott der Gemeinde gibt. Erstens Aposteln, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und dann kommt eine weitere Liste. So dann Wunderkräfte, so dann Gnaden der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprache. So, nachdem wir schon eine Liste behandelt haben, gibt er uns noch eine. Und bin mir sicher, wenn er Zeit hätte, würde er noch eine geben und noch eine geben. Das ist nicht vollständig. Aber er holt jetzt wieder welche raus und macht bestimmte Gaben deutlich, macht bestimmte Gaben wichtig. Und die ersten drei, die sind wichtig. Und ich möchte euch kurz zeigen, warum sie wichtig sind. Also er nennt Apostel, Propheten und Lehrer. Bis heute ein umstrittenes Thema, ob es diese Gaben, in welcher Form sie gibt, So, manche sagen, nein, diese Gaben gibt es nicht mehr. Also zum Beispiel Die Aposteln, die Propheten, gibt es nicht mehr, haben aufgehört. Die anderen sagen, nein, die gibt es heute noch. So, die Gaben hören nicht auf. Unter den Theologen, unter den Gemeinden gibt es verschiedene Positionen zu diesen Dingen. Und dann Wunderkräfte, ja, auch das hat schon aufgehört, gibt es auch nicht. Die anderen sagen doch, und so gibt es verschiedene Positionen und Meinungen. So, wie kommen wir zu einem guten, klaren Verständnis? Die ersten, die er hier aufzählt, Aposteln und Propheten und Lehrer, diese Aufzählung kommt uns bekannt vor, die hat Paulus schon mal genommen, aber in einen etwas anderen, er hat noch etwas anderes dazu getan, und ich möchte euch da kurz dahin führen, und zwar zum Epheserbrief. Zum Epheserbrief Kapitel 4, da taucht diese Liste auch nochmal auf. Ab Vers 11, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten und anderen als Hirten und Lehrer. Also in dieser Liste kommt zu den Aposteln und Propheten, bringt er noch einen Evangelisten und dann Hirten und Lehrer. Die bringt er aber zusammen und sagt, das sind eine Gruppe. Also hier tauchen noch ein paar mehr auf. Wie ist das zu verstehen? Ich möchte es ganz kurz euch erklären und euch zeigen, wie ich diese Dinge, diese Gaben auch verstehe. Die erste Gruppe ist eine wichtige Gruppe. Warum? Weil Gott diese Gaben gegeben hat mit einem Ziel, mit einem Zweck. Und die Gaben sind immer zweckgebunden. Welche Aufgabe haben diese Apostel und Propheten? Fangen wir mal bei den Aposteln an. Der Begriff Apostel bedeutet erstmal einfach nur Gesandter. Und in dieser Weise ist jeder, der in Autorität gesandt wird, ein Gesandter und in dem weitesten Sinne vom Begriff ein Apostel. So ist zum Beispiel, finden wir in dem Neuen Testament auch Begriffe, dass Barnabas ein Apostel war, obwohl Barnabas nicht einer der Aposteln war und nicht in dieser Weise wie Paulus ein Apostel war. Aber er wird auch als Apostel genannt. Warum? Er war ein Gesandter. Und in dieser Weise können wir sagen, dass heute Missionare wir als Apostel bezeichnen könnten. Warum? Wir senden sie aus. Die sind Gesandte. Die sind Boten des Evangeliums. Das ist die weiteste Umschreibung des Begriffs der Apostel. Das meint aber Paulus hier an dieser Stelle nicht. Um welche Aposteln geht es? Es sind die Aposteln, die in einer Art und Weise von Jesus berufen worden sind, wie keine andere. Und die zu einem bestimmten Zweck und Dienst eingesetzt worden sind, wie keine anderen. Dazu gehören die ersten 12, beziehungsweise 11 plus die Nachwahl von Matthias und Apostel Paulus. Was kennzeichnet diese Apostel? Was ist das Kennzeichen dieser Apostel? Sie wurden von Jesus direkt berufen. Jesus hat sie auserwählt und zu diesem Aposteldienst berufen und ausgesandt. Und was ist mit Apostel Paulus? Er war doch nicht dabei. Die Schrift gibt Zeugnis, er gibt Zeugnis und die Apostel haben ihn auch als Apostel angenommen. Warum? Weil Jesus ihm erschienen ist. Ihr wisst wann? Auf der Reise nach Damaskus. Und die Berufung, und Paulus sagt, wisst ihr, dass Paulus auch eine dreijährige Ausbildung bei Jesus hatte? Das ist ja nicht erstaunlich, gell? Die Jünger hatten ja eine dreijährige Ausbildung, bevor sie dann gehen sollten in die Welt. Paulus hat sie auch, nachdem er bekehrt von Jesus bekehrt wurde, ging er in die Wüste Arabien. Da hat er 3 Jahre durch Offenbarung, wurde von Jesus unterwiesen. Und alles, das ist Galater Kapitel 1 und 2, könnt ihr nachlesen. 2. Korinther Kapitel 12 könnt ihr nachlesen. Paulus sagt, das, was ich habe, habe ich weder von den Aposteln noch von den Brüdern noch von den Menschen gelernt. Das ist mir alles durch Offenbarung gegeben worden. Von Jesus. Und wenn wir die Briefe von Paulus lesen und er sagt, das sage ich euch in einem Wort des Herrn. Und das sagt er oft. Wisst ihr, warum das er sagt? Das habe ich vom Jesus empfangen. Versteht ihr? Paulus war nicht beim Abendmahl dabei. Er war nicht dabei, als im Obergemach er das Brot brach und die Worte sagte, die er sagte. Und Paulus hat das auch nicht von Petrus und Johannes und sonst jemand gelernt. Wie hat man das gemacht? Wer hat ihm das gesagt, was da im Abendmahl passiert, beim Abend passiert ist? Jesus selbst. Und so leitet Paulus in 1. Korinther 11 die Einsetzungsworte, so wie ich empfangen habe, habe ich euch weitergegeben. Und so habe ich immer wieder weitergegeben. Ich habe vom Herrn empfangen und ich gebe es euch weiter. Also das ist die Autorität der Apostel, von Jesus gelehrt, von Jesus bekommen und in dieser Autorität. Warum ist das so wichtig? Wenn ihr im Epheserbrief Kapitel 2 zurückgeht, dann werdet ihr sehen, warum es wichtig ist. Es gibt nämlich eine Personengruppe, die hat eine besondere Stellung und eine besondere Zeit und einen besonderen Zweck für die Gemeinde. Und ich lese Kapitel 2 ab Vers 20. Paulus redet über die Gemeinde, die aus Juden und Heiden besteht. Und dann sagt er, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Paulus sagt, die Gemeinde ist gegründet auf was? Auf die Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. Das heißt, er ist das Fundament, er ist die Grundlage. Aber wer hat diese Grundlage gelegt? Die Apostel und die Propheten. Das heißt, es ist eine besondere Gruppe, die Jesus in Vollmacht, in seine Autorität berufen hat, die Grundlage der Gemeinde zu legen. Darum sagt Paulus dann im 1. Korinther Kapitel 3, ich als ein weiser Baumeister habe die Grundlage gelegt. Ein anderer baut darauf und jeder schaut zu, wer darauf baut. So, niemand kann eine andere Grundlage legen. Und deswegen sagt er im Galaterbrief, wenn jetzt jemand kommt und etwas anderes lehrt, als wir gelehrt haben, er sei verflucht. Warum? Weil der Auftrag der Apostel war, das Fundament des Evangeliums der Gemeinde zu legen und alle anderen haben darauf gebaut. So, dieses Fundament muss nicht neu gelegt werden und nicht immer wieder neu gelegt werden. Das wurde gelegt, und zwar in dem ersten Jahrhundert. Jesus hat seine Apostel zu diesem Zweck berufen. Sie sollen Fundament legen. Und diese Gruppe oder diese Personen werden bezeichnet als Apostel und Propheten. Warum? Warum werden sie mit diesen beiden Begriffen genannt? Weil zu dem Zeitpunkt, was haben sie getan? Sie haben nicht nur die Gemeinde gegründet, sondern haben zugleich, indem sie die Gemeinde gegründet haben, Gottes Wort geschrieben. Indem sie eine Gemeinde gegründet haben, ihr die Wahrheit offenbart haben durch Inspiration, ihr gesagt haben, was der Wille Gottes für die Gemeinde ist, haben sie die Grundlage gelegt, Korintherbrief, Galaterbrief, Römerbrief, Epheserbrief und so weiter und so fort. Das heißt, sie hatten die Aufgabe, Gottes Wort in Bezug, in dem Willen auf die Gemeinde hin zu offenbaren und das als Grundlage zu legen. Und liebe Geschwister, das ist etwas Einmaliges. In dieser Weise gibt es keine Apostel mehr, die von Jesus direkt berufen worden sind, indem sie Jesus geschaut haben. Paulus sagt, ich war im dritten Himmel. Wahnsinn, oder? Wisst ihr, was das bedeutet? Er war bei Jesus. Dritter Himmel bedeutet nicht, es gibt verschiedene Stufen im Himmel. So ein paar Etagen. Und er hat sogar bis zum dritten geschafft. Manche lernen 7. Schöne Zahl, aber finden wir nicht in der Schrift. Warum dritter Himmel? Ganz einfach. Der erste Himmel ist der Himmel, den ihr immer seht, wenn ihr rausgeht. Das ist der erste Himmel. Der zweite Himmel ist das, was wir als Kosmos kennen. Da, wo die Astronauten oder viel Astronautenmüll jetzt rumschwirrt. Das ist der zweite Himmel. Und der dritte Himmel ist eine andere Beschreibung, als bei Gott zu sein. Das heißt, es geht über unsere Sphäre hinaus, in die Atmosphäre, und dann ist bei ihm zu sein, bei Gott zu sein, im Himmel. Gott ist im Himmel. Das glauben wir, glaube ich, schon alle, gell? Und unsere Lieben sind auch im Himmel. So, sie schweben dann irgendwo, nicht in einem luftleeren Raum oder über einem Raum, sondern sie sind bei ihm, bei Gott. Wenn Paulus sagt, ich kenne jemanden, er will sich nicht rühmen, der war im dritten Himmel, damit sagt er, ich war bei Jesus und er hat mir all diese Dinge, ob im Leib oder außerhalb, er sagt, als das passierte, hatte ich keine Ahnung, wie das passiert ist. Das erfahren Propheten. Das hat Jesaja erlebt, das haben andere Propheten, Johannes hat das erlebt, in einer Vision. In einer Prophetenschau haben sie Offenbarung Jesu bekommen, um der Gemeinde eine Grundlage zu legen. Das ist der Dienst des Paulus gewesen. Paulus war einer. Ihr könnt Apostelgeschichte 13 heißt das. In Antiochia gab es Propheten. Und Paulus war einer unter den Propheten. Steht da Apostelgeschichte 13 rechts in meiner alten Bibel rechts. Ich muss gucken, ob in der neuen auch rechts oben das steht. So, Was will ich euch damit sagen? Dass Gott eine Gruppe mit einem Zweck eingesetzt hat, die eine Grundlage gelegt haben der Gemeinde, und auf diese Grundlagen sollen alle später darauf bauen, und an dieser Grundlage gibt es nicht zu rütteln. Das ist die Lehre der Apostel, oder andersrum, die apostolische Lehre. Nicht die Kirche, der apostolische Kirche, der apostolische Lehre. Das heißt, es gibt keine andere Grundlage. Und wir müssen sie kennen und wissen, auf was wir bauen. Und auf dieser Grundlage kamen dann die Nächsten und haben dann gebaut. Wer kam nach Paulus? Wisst ihr, wer nach Paulus kam? Ihr kennt ihn mit Namen. Nicht nur einen, aber unter anderem. Wen hat Paulus so gefördert und seinen Staffelstab übergeben? Sagt, du, jetzt kommst du dran. Timotheus. So, erinnert euch, welche Gnadengabe wurde ihm unter der Weissagung gegeben, unter der Auflegung der Hände? Wer weiß es noch, haben wir auch gesprochen. Er war ein Evangelist. Jetzt geht man wieder in den Epheserbrief zurück, Kapitel 4. Schaut euch mal die Reihenfolge an. Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Das sind die, die die Grundlage gelegt haben. Und so, schaut mal, wer kommt danach? Andere als Evangelisten. Wisst ihr, wer das ist? Timotheus. Die dann nach Paulus kamen und den Auftrag hatten, die Gemeinde weiterzubauen, auf dieser Grundlage, den Paulus gelegt hat. Darum zählt als nächstes Evangelisten auf. Und wisst ihr, wer danach kam? Hirten und Lehrer. Dann musste Paulus sagen, Timotheus, geh in diese Gemeinde. So, wir haben die gegründet, geh zurück. Und was sollte er als Evangelist eben da tun, also in seinem Dienst? Er sollte Älteste einsetzen, Hirten einsetzen, oder? Pastoren in diese Gemeinde einsetzen. Das muss er tun, das muss er Titus tun, so damit die Gemeinde in der Lehre der Apostel bleibt, wächst und Fortschritte macht. So, das ist die, in Epheserbrief bekommen wir einen besseren Einblick in diese Dinge. Von daher glaube ich, dass in dieser Weise die Gabe der Apostel und Propheten in dieser Weise, mit dieser Berufung, heute nicht mehr gibt. Und aus einem Grund, der Zweck ist nicht mehr da. Die Gemeinde, der Grund ist gelegt, es kommt keine neue Lehre, es kommt keine neue Offenbarung, was die Gemeinde ist. Es kommt keine neue Offenbarung, was die Gemeinde für eine Zukunft hat oder wie in der Gemeinde gelebt werden soll oder was die Grundlage ist. Es kommt keine neue mehr. Diese Grundlage ist ein für alle Mal gelegt. Und wenn jemand kommt und sich als Apostel, als Prophet ausgibt, und glaubt mir, es gibt viele auch heute, und die sogar den Anspruch erheben, eine Offenbarung zu bekommen und zu sagen, und sie sagen auch, ja, ich war auch tot, dann bin ich gestorben, dann war ich bei Jesus, Jesus hat mich zurückgeschickt und jetzt sage ich euch, wie Gemeinde funktioniert. Viele von solchen gibt es. Wisst ihr, dass da die Notwendigkeit der prüfenden Geister so wichtig ist? Und dann lehren sie und ziehen Gläubige ab und gründen Gemeinden. Aber die haben nichts mit dem Evangelium mehr zu tun. Aber sie sagen von Jesus, sie sind Apostel, wir beanspruchen diesen Titel und dieses Amt. Und ich habe die Freimütigkeit, es zu verwerfen und zu sagen, kann nicht sein, weil die Grundlage gelegt ist. Die Grundlage ist gelegt. Meine Aufgabe, ich weiß, was mein Dienst ist, meine Aufgabe ist eines Hirten und eines Lehrers, auf dieser Grundlage weiterzubauen und sie zu bewahren. Sie zu bewahren. Darum müssen wir die Lehre der Apostel so gut kennen. Wir müssen unsere Bibeln gut kennen. Also, in dieser Weise spricht Paulus, und nicht ohne Grund, wir kommen wieder zurück zum 1. Korinther Kapitel 12, in dieser Weise spricht er also über die Apostel und als Propheten, und dann, jetzt ist es so, jetzt springt er gleich zu Lehrern, das heißt, die das festigen, das, was die als Grundlage gelegt worden. Paulus macht hier an dieser Stelle jetzt nicht die Reihenfolge, ihm geht es nicht darum, eine exakte Liste und heilsgeschichtlich die Wirkungen und den Zweck der Gaben aufzuzeigen, das ist nicht sein Thema, darum fehlen einige hier. Das hat er im Epheserbrief getan, um das deutlich zu machen. Deswegen ist es gut, wenn wir das kennen. Was er aber jetzt macht, ich zeige euch, was er macht. Er nimmt jetzt einige von den Gaben, beginnt bei der Grundlage und geht immer weiter. Ich sage euch, er beginnt bei den wichtigsten Gaben, die Jesus gab, und endet bei der, verzeiht mir, wenn ich sage, bei der am wenigsten wichtigsten Gabe. Ich will es nicht unwichtigsten sagen, aber am wenigsten wichtigsten. Und wisst ihr, was diese am wenigst wichtigsten ist? Das war die Sprachenrede, die Zungenrede in Korinth. Und das ist die ganze Argumentation. Paulus sagt, ihr habt einfach ein falsches Verständnis von den Geistesgaben und wozu die Zungenrede da ist. Was ist der Zweck von der Zungenrede? Also erinnert ihr nochmal an einen wirklichen wichtigen Zweck. So, das ist, und er greift jetzt exemplarisch nochmal ein paar raus, um etwas deutlich zu machen. Schaut mal, er sagt Folgendes. Er redet also, sagt, also Gott hat Apostel gegeben, Propheten gegeben, Lehrer gegeben. Geht diese in den Bereich ab, das sagt er so. Dann Wunderkräfte, Gnaden der Heilungen, hat er schon mal angesprochen, gell? Haben wir schon mal gelesen. Holt nochmal raus. Hilfeleistungen. Ganz ehrlich, ist doch herrlich, oder? Also ich bin mir sicher, dass ein Großteil von denen, die gedacht haben, ich weiß nicht, ich kenne meine Gnadengabe nicht, aber wenn sie ganz ehrlich sind und sich das anschauen und merken würden und glauben würden, dass Hilfeleistung eine Gnadengabe ist. Ich kenne einen Freund von mir, der ist jetzt beim Herrn. Er wollte unbedingt diese Bibelstunde hören, weil er wissen wollte, welche Gnadengaben er hat. Wisst ihr, wie lange ich im Vorfeld schon mit denen darüber geredet habe? Und er sah es nicht als seine Gnadengabe. Die Hilfeleistung, die er getan hat, mir zum Beispiel, hat viel geholfen, wirklich viel geholfen. Er sah es nicht als Gnadengabe an. Wisst ihr warum? War zu einfach. Fiel ihm nicht schwer. Hat er gern gemacht. Es ist nicht so, dass die Gnadengabe uns gegeben hat, wenn wir so, oh, jetzt muss ich halt das tun. Die am schwersten einem fällt, die am größten Not in einem. Und wenn Gott uns die Gaben gegeben hat, dann hat das in uns hineingelegt, ist ein Teil von uns. Könnte sein, dass wir es gerne machen. Es könnte sogar sein, dass es Freude macht. Es kann sein, dass es Spaß macht. Unglaublich. Unter Christen würde man sagen, Freudigkeit. Spaß ist ja gefährlich. Ja. Nein, es kann sogar echt Freude machen und deswegen empfinden und die Hilfeleistung. Ich kenne viele, viele. Ich könnte eine Liste schreiben von denen, wo ich sage, die haben die Gabe der Hilfeleistung. Wenn es darum geht, Not zu lindern, da sind sie da. Sie sind vielleicht woanders nicht, aber da sind sie da. Das ist eine Gnadengabe. Not zu sehen und die Bereitschaft zu haben, zu helfen. Das ist eine Gnadengabe. Auf welchem Bereich auch immer. Ob das emotional, ob das seelisch, ob das körperlich, ob das finanziell, ob das materiell, ob das Muskelkraft, spielt keine Rolle. Das ist eine Gnadengabe. Liebe Geschwister, bitte, bitte, begreift, das ist eine Gnadengabe. Und wisst ihr was? Fördert sie. Wachst in ihr. Ich ermutige euch, diese Gnadengabe zu entfachen. Nicht zu verstecken, sondern sie zu entfachen. Und Hilfeleistungen ist eine Gnadengabe, in welcher Form auch immer. Er geht weiter und sagt, Gnaden der Leitungen. Dinge zu leiten, zu organisieren, zu strukturieren, Verantwortung zu übernehmen, ist eine Gnadengabe. Das ist etwas, was Gott Menschen gibt. Und ich kenne auch einige in unserer Gemeinde, wo ich sage, ja, hat Gott ihn gegeben. Bin so froh darüber. Hat Gott gegeben. Das ist eine Gnadengabe. Das ist in Betracht Hilfeleistungen, Leitungen, in Betracht zur Zungenrede, Wunderwirkungen, Heilungen. Denkt man, ja gut, nicht so spektakulär, gell? Fällt gar nicht auf. Welche Gaben werden wahrgenommen? Da kommt jemand und tut solche Dinge. Natürlich wird das wahrgenommen. Oh, da ist der Geisterfüllte, von Gott Begabte. Aber wisst ihr, wenn die in diesen Dingen Menschen leben, dann ist es der gleiche Geist, der da wirkt. Und das ist, was Paulus wichtig ist. Er sagt, es ist der gleiche Geist, der bei einem Wunderwirkung schafft und bei einem eine Hilfeleistung schafft. Es ist derselbe Geist. Das heißt, mach keinen Unterschied, werte nicht. Sag, den brauchen wir unbedingt. Dann werden wir alle gesund hier. Und der anderen, oh, das ist immer lästig. Gebt kein, das ist, was Paulus so deutlich machen will. Es heißt, es ist ein Leib, viele Gaben und alle brauchen alles und wir brauchen einander und das ist derselbe Geist. Also, er greift noch mehr raus und erzählt noch, oder erwähnt Gnadengaben, die wir schon aus der Aufzählung vorher kennen. Und erwähnt ein paar neue. Und ich bin mir sicher, würde weiterschreiben, würde noch ein paar finden und uns sagen, was es noch alles an Gnadengaben gibt aus dem Blumenstrauß Gottes. Dann redet er weiter. Also er hat über Heilungen geredet, über Hilfeleistungen geredet, über Leitungen, Arten von Sprache. Er kommt immer wieder auf ein Thema. Deswegen sage ich, das Ganze ist im Kontext von Zungenrede. Und er beginnt und er redet und am Ende redet er immer von der Zungenrede, weil er das deutlich machen will. Er sagt, da braucht ihr ein gutes, richtiges Verständnis darüber. Also sagt, Arten von Sprache, jetzt Vers 29. Und das ist, was er sagen möchte. Sind alle Apostel? Was würdet ihr sagen? Jeder vernünftig, der einigermaßen diesen Willen Gottes kennt, die Schrift, ist doch logisch. Nein, sind nicht alle. Gut, manche sagen, doch, alle. Nein, sind nicht alle. Es ist rhetorisch, was er sagt jetzt nicht, nein, sind nicht alle. Er setzt es voraus, dass sogar mit der Logik jeder sagen kann, stimmt, nicht alle sind Apostel. Das hat was mit Berufung zu tun. Dann sagt er, sind alle Propheten? Da wird es schon schwierig. Ja, dann würden schon manche sagen, ja, es wäre gut. Nein, die Antwort ist die gleiche. Sind alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Jetzt wird es konkreter. Theoretisch? Nein, praktisch ja. Jeder würde gerne Lehrer sein. Die Meinung sagen, unterweisen. Das ebenfalls. Haben alle diese Gabe der Lehre? Nein, haben auch nicht. Haben alle Wunderkräfte? Das wünscht man sich. Sagt er auch. Also die Logik ist immer, er geht durch und sagt, Freunde, haben alle immer alles? Und dann sagt die Antwort, natürlich nicht. Darauf will er hinaus. Und dann sagt er, reden alle in Sprachen? Und spätestens hier würden manche sagen, ja, nicht alle. Und selbst unter pfingstcharismatischen Gemeinden, ich will fair sein, nicht alle pfingstcharismatischen Gemeinden würden sagen, alle müssen in Sprachen reden. Genauso es nicht die Baptistengemeinde gibt und nicht die Russlandsdeutsche. Jede Gemeinde ist jede ist anders. Und manche sagen, nein, nicht alle, es ist eine Gnadengabe. Andere würden sagen, und ich kenne welche, die würden sagen, ja, jeder muss reden. Wenn du die Gabe nicht hast, hast du nicht den Heiligen Geist? Hast du den Heiligen Geist nicht? Bist du nicht ein Kind Gottes? Bist du nicht wirklich wiedergeboren? Du bist noch nicht auf der vollkommenen Stufe. Das heißt, du bist erstmal sozusagen auf der Anfangsstufe des Christseins, aber bist noch kein vollwertiger Christ. Würden das alle behaupten? Nein, aber es gibt solche, und ich sage das bewusst. Es gibt solche, die das lernen. Und das Nahelegen, dass jeder diese Gabe bekommt und so lange darum gekämpft und gebetet, bis man es bekommt, gibt's. Und Paulus macht deutlich, darum geht es. Er sagt, bei Korinthern war es so, die fanden das so gut. Das war so was Gigantisches, so ein Erlebnis, so eine Wirkung. Und sie waren so angetan. Jeder wollte diese Gabe haben in Korinth. Alle strebten und danach und sehnten sich danach. Und alles andere war für die nicht mehr wichtig. Dass Leute da verhungerten, dass sie Spaltungen, dass sie sich gestritten haben, wer höher ist, Petrus, Jakobus, Apollos oder Paulus. Dass Parteiungen da waren, all das war ihnen egal. Aber diese Gabe musste sein. Das ist Korinth. Und darum sagt er, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Nein. So, es ist eine Gnadengabe. Der Geist teilt aus, wie er will. Das ist Grundlage, das ist wichtig. Der teilt aus, wie er will. Vers 31. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Interessant. Also er sagt, warum? Die haben einen Eifer. Die eiferten, und nämlich um was? Um diese Zungenrede. Und Paulus sagt, interessant, eifert um die größeren Gnadengaben. Also gibt es doch eine Wertigkeit unter den Gnadengaben? Und er sagt, ja. Und er sagt, bedenkt den Nutzen und prüft am Nutzen. Und sagt, wenn ihr schon so eifert, dann eifert bitte danach, was die Gemeinde erbaut und nicht euch selbst nur erbaut. Das ist, was er sagt, die Gnadengaben sind zum Nutzen gegeben, eifert nach den Gaben, an denen alle was haben und nicht nur ihr allein. Und bei Korinthern war die Unausgewogenheit nochmal, sie eiferten nach einer Gnadengabe und hielten die eine Gnade für so wichtig, die am wenigsten Nutzen für die Gemeinde gebracht hat. Am wenigsten Nutzen. Und das sagt er. Ich zeige es euch jetzt. Schaut mal, er sagt, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und jetzt ist die Frage, was sind die größeren, gell? Und das ist ja ein Imperativ, gell? Eifert um die größeren Gnadengaben. Wir dürfen nach Gnadengaben eifern. Was ist damit gemeint? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, jeder Einzelne soll nach den größeren Gnadengaben eifern. So kann man es verstehen. Das heißt, jeder sollte danach eifern, eine größere Gnadengabe zu bekommen. Wie würde das passen in den Zusammenhang von er teilt aus, wie er will? Wem er will, allein aus Gnade. Gut, wir können bitten und das sollen wir. Da will ich nicht absprechen. Ich verstehe und ich glaube es eher in die Richtung zu deuten und zu verstehen. Er meint nicht in diesem Sinne, jeder Einzelne soll sich nach einer Gnadengabe eifern, die größer ist als Zungenrede, sondern er sagt, eifert danach, dass in der Gemeinde diese Gnadengaben gefördert und hochgestellt wird, die wirklich zum Nutzen dienen. Also hebt nicht permanent, eifert nicht für eine Gnadengabe und sagt, das ist wichtig. Eifert für die größeren Gnadengaben, hebt die und betont sie, macht die groß. In diesem Sinne, sie werden von Gott gegeben, in der Gnade gegeben, aber die Gemeinde soll es ihren Eifer daran einzusetzen, zu zeigen, die sind uns viel wichtiger als die Zungenrede. So in diesem Eifer. Nochmal, ich will es nicht absprechen, dass man vor Gott gehen kann und sagen, Herr, bitte gib mir. Und er kann geben, aus Gnade, er tut's. Hat vielfältig schon getan. Das kann er tun. Also, die Frage ist, welche Gnadengabe, sie ist größer wie Zungenrede. Und schaut mal, was er sagt. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Also wenn du sagst, ja, ich will jetzt gerne wissen, auf wie, dann sag ich, okay, ich zeige dir einen Weg. Und jetzt kommt 1. Korinther 13. So, jetzt kommt er und zeigt, worauf es eigentlich ankommt. Und liebe Geschwister, so, so wichtig. Ich lese ein bisschen an. Ich merke schon, der Exkurs wird doch ein bisschen länger, als ich dachte. Aber das ist nichts Neues. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schellende Zimbel. Merkt ihr, über was redet er schon wieder? Als erstes beginnt er wieder. Was bringt es, sagt er uns, was ist, wenn ich in Sprachen der Menschen oder Engel reden könnte? Was hat es für einen Nutzen? Das ist die Frage. Vor allem, was hat es einen Nutzen, wenn ich in diesen Sprachen rede, aber keine Liebe hätte? Und das ist der bessere Weg. Jetzt geht er, ich zeige es ganz kurz, jetzt geht er durch und sagt, schaut mal, nicht nur Zungenrede. Oder, er sagt, so bin ich ein tönendes Erz geworden. Also ich bin etwas Nutzlosen geworden. Später wird er sagen, wie ein Instrument, das keinen klaren Ton gibt, ob Trompete, Harfe oder irgendwas, eine Flöte. Jeder weiß, wenn ein Musikinstrument nicht sachgemäß bedient wird, kann es echt nervend und echt, echt unangenehm werden für alles und für jeden. Wenn es keinen klaren Ton bringt, wenn es keine klare Melodie, nichts, was erbaulich ist, wo man denkt, ach schön, das geht runter. Kennt ihr das? Wenn schöne Harmonien, schöne Melodien, das erbaut die Seele, oder? Aber wenn du krächzt, vor allem bei der Geige, oh, wenn man das nicht beherrscht, Katastrophe, Saxophon, genauso. Aber wenn man das beherrscht, kommen die schönsten Töne daraus, die schönsten Instrumente, wenn man es beherrscht. Paulus sagt, was bringt es? Und er sagt, ich werde zu etwas, was nichts nutzt, im Gegenteil. Ich werde zu etwas, was lieblos ist. Und jetzt guckt mal, was er sagt. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. So, ich bin nicht nur etwas geworden, was nichts taugt, ich bin sogar etwas geworden, was nichts, also ich bin sogar zum Nichts geworden. Ich bin nicht nur so ein Objekt des Nervens geworden, sondern ich bin nichts geworden. Schon erschrecken, wenn man zu einem Nichts wird, gell? Er sagt, schaut mal, wenn ich bei allem, was ich tue, nicht motiviert und durch die Liebe es tue, bringt es nichts, es ist für die Katz. Und er redet von einer Wahnsinnsgabe, sag ich mal Zungenrede. Er redet aber noch von einer größeren Gabe und darum Weissagungen. Er sagt, was bringt es, wenn ich weissagen kann, wenn ich Erkenntnis habe, wenn ich Glauben habe, der sogar Berge versetzen kann, was bringt es, wenn du Weisheit hast, wie man Dinge tut und nicht tut und ganz genau weißt, was Gott will, was man tun und nicht tun soll. Was bringt es, wenn du alle Erkenntnis hast in Bezug auf den Willen Gottes und ganz genau weißt, was recht und falsch ist? Was bringt es, wenn du sogar den Glauben hast, Konsequenz in diesen Dingen zu leben, aber keine Liebe hast. Wisst ihr, was Paulus sagt? Nichts bist du. Schon ernüchternd, oder? Vor allem ernüchternd für uns und solche Gemeinden von uns, die alle falschen Apostel prüfen, die alle falschen Lehren prüfen, aber was verlassen haben? Die erste Liebe. Was bringt es, wenn das alles aus einer anderen Motivation, darf ich so sagen, aus einer Orthodoxie oder Tradition getan wird? Und die mag richtig sein, also das ist, wo man sagt, ja, das ist doch richtig. Ja, ist schon richtig, aber es ist lieblos. So eine Grundlage für einen Dienst und für Geistesgaben und Begabungen und in der Gemeinde, es muss von der Liebe getragen, durch die Liebe motiviert, von der Liebe umkleidet sein. Wenn das nicht da ist, wird das die Gemeinde nicht fördern, wird das nicht zum Nutzen des anderen dienen. Er sagt, versteht ihr, die Korinther, die handelten so lieblos, indem sich einer über den anderen gestellt haben, der andere die Lehre für wichtiger von Paulus hielt, der andere von Barnabas, Parteiungen, Spaltungen, all diese Dinge, was für uns nichts unbekannt ist und wir kennen das alles von uns selbst und von dem Erleben in unserem Leben. Wo ist die Liebe? Warum ist das für ihn so wichtig? Er sagt, wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und das ist der erste Weg. Einen Weg darüber hinaus will ich euch zeigen. So, das erste also, um mit den Gnadengaben richtig umzugehen, um sie einzusetzen, muss meine Liebe hinterfragen. Und ich will dir persönlich wieder eine Hausaufgabe stellen und dich herausfordern und sagen, liebst du die Gemeinde? Liebst du die Geschwister? Liebst du den Leib Christi? Und das musst du nicht von mir beantworten, das ist das Gute, der Herr, der Kenner, der Gott, der Herr, der kennt unsere Herzen. Und er weiß, ob wir wirklich sagen können, ich liebe sie. Wir können sagen, ich liebe dich. Und wir können sogar lernen, sagen, ich liebe dich. Und wir können sogar lernen, wie man sich dabei verhält, wie man grinst oder nicht grinst. Wir können das, die Bibel sagt, wir können eine geheuchelte Liebe vorspielen. Auch das haben wir im Petrusbrief uns angeschaut. Das ist alles möglich. Aber hier geht es um eine Liebe und diese Liebe ist das Fundament. Es ist etwas, in diesem Rahmen setzen wir unsere Gaben ein. Und darum werden wir immer, in der Art, wie es einsetzt, in der Lage sein, zu prüfen, ob das gut ist oder nicht. Dann wird es, wenn die Liebe, und warum? Jetzt, welche Liste kommt jetzt? Ich kenne sie von allen Hochzeiten, oder? Von allen Karten. Denn die Liebe ist langmütig. Jetzt verstehen wir, warum jetzt das kommt, gell? Die Liebe ist was? Gütig. Sie neidet nicht. Sie tut nicht groß, bläht sich nicht auf, benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet Böses nicht zu, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Nicht schlecht, gell? Ganz ehrlich, das ist der Rahmen, in dem die Geistesgaben gelebt werden. Kann das schief dann gehen? Eigentlich nicht, gell? Eigentlich nicht. Ich kann, versteht ihr, hier geht es nicht. Die Liebe fühlt voll Gutes. Die Liebe ist so emotional. Hier ist nicht die Rede, dass wir unsere Geistesgaben dann einsetzen in der Liebe, wenn wir uns so in der Lage fühlen und sagen, oh, gerade so Schmetterlingsgefühle für die Gemeinde, am liebsten würde ich alles tun heute. So gerne, ich habe sie so lieb, ich fühle die Liebe so, ich will alles heute machen, sogar die Klos putzen, mache ich gerne. Heute habe ich ein gutes Gefühl dafür. Das ist nicht die Liebe, der Rahmen ist, die Liebe, die Rede ist von einer Liebe, die gütig ist, die erträgt, die duldet, die den Weg des Geringeren geht, des Ertragen geht. Obwohl man weiß, aber das wäre richtig. Obwohl man das weiß, aber das wäre gerecht. Obwohl man das weiß, aber die geht welchen Weg? Den Gott mit uns gegangen ist. Denn die größte Gabe, die Gott uns gegeben hat, hat er eingehüllt in die Liebe. Hat eingehüllt in die Liebe und uns als Geschenk präsentiert. Wisst ihr, wenn Gott seine Gabe ohne Liebe uns gegeben hätte, wir wären alle tot. Das ist der Rahmen. Noch ein Geheimnis, aber kein Geheimnis, aber doch ein Geheimnis. Wisst ihr, was in Römer Kapitel 5, Vers 8 steht? Nee, 5, Vers 5 steht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, der Geist Gottes, der uns in die Gnadengaben wirkt und uns die Gnaden gibt, schafft in uns auch die Atmosphäre und den Rahmen, dass wir sie wirken können. Und wer sagt, aber ich kriege das nicht hin mit dieser Güte und mit dieser Geduld. Und ich sage, richtig, das kriegst du nicht hin, das kriegt keiner hin. Denn das ist die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Wir brauchen seine Liebe. Was wäre der erste Schritt, um die Gnadengaben einzusetzen? Auf die Knie zu gehen und sagen, Jesus Christus, diese Gemeinde macht mir echt schwer, sie zu lieben, ihr zu dienen. Sehr schwer. Mir fehlt für sie Liebe, Geduld, nicht nachtragen, nicht erbittern und all diese wunderbaren Dinge. Schwer für mich. Jesus, ich bitte dich, gib sie mir. Sei meine Liebe, sei meine Geduld, das ist er. Wir erbitten ihn als erstes um die Fähigkeit, die Geschwister zu lieben, mit dieser Liebe, wie der er uns geliebt hat. Und dann schaffen wir einen Boden und einen Rahmen, in dem wir dann ihm uns zur Verfügung stellen, dass er uns mit der Gnadengabe, die er gegeben hat, auch dienen kann. Denn schwer ist es, zu dienen, wenn man nicht liebt. Wisst ihr, das ist eine Qual. Darum wird man dann müde. Darum muss man immer ermahnen. Dann kriegt man ein schlechtes Gewissen. Oh, schon wieder. Und ihr müsst doch. Und wir haben doch eine Liste. Niemand hat sich eingetragen. Wir kennen das alles. Und dann arbeitet man mit Strafe, mit Drohung, mit Verlust, bis zum Verlust des Heils. Nein, das ist nicht der Boden. Der wahre Boden für wahre Dienstbereitschaft ist Liebe. Und die dürfen wir erbeten. Die sollen wir erbeten. Darum sagt er auch, guck mal, Kapitel 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe. Okay? Strebt nach der Liebe. Das ist der bessere Weg. Eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders, dass ihr weissagt. Heute nicht geschafft. Besonders, dass ihr weissagt. Danach müsst ihr eifern. Das ist die Gnadengabe, um die ihr eifern sollt. Okay? So, aber strebt nach der Liebe. Das ist das Erste. Das Zweite ist Weissagung. Was ist die Weissagung? Schon wieder vertrösten, gell? Auf die nächste Bibelstunde. Ich will aber noch eine Sache kurz fertig machen, damit wir diesen Abschnitt Vers 13 nämlich abschließen. Geht mir mit zurück, und zwar ab Vers 8. Kapitel 13, ab Vers 8. Warum ist die Liebe so fundamental? Warum? Die Liebe vergeht niemals. Wisst ihr warum? Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ihr kennt das alles. All diese Verse kennt ihr. Warum ist die Liebe die größte? Er sagt, das, also der Höhepunkt, die eifert nach den größeren Gnadengaben, nennt er Glaube, Hoffnung, Liebe. Also das steht am Ende letztendlich. Und er sagte, aber die Liebe, wenn man jetzt nochmal da runter geht und dann nochmal differenziert, ist die Liebe die größte. Warum? Weil die Liebe das Einzige ist, was bleibt. Denn letztendlich und am Ende, wenn Jesus kommt, was brauchen wir nicht mehr? Weder Zungenreden, noch Weissagung, noch Erkenntnis, noch Prophetie, noch brauchen wir Glauben, noch brauchen wir Hoffnung. Wisst ihr warum? Weil wir dann schauen werden, von Angesicht zu Angesicht. Es wird alle diese Gaben nicht mehr brauchen. Warum? Sie haben alle einen Zweck, uns dahin zu bringen und bis zu dem Punkt zu bringen, an dem wir ihn sehen werden. Und dann werden all diese Gaben vorbei sein. Aber was bleibt, ist die Liebe, weil Gott ist die Liebe, weil letztendlich das Gott ist und Gott bleibt. Also wonach streben wir? Was wollen wir? So, das ist die Ausrichtung. Und jetzt macht er, und das mache ich kurz, macht er Folgendes. Und das ist eine gute Art und Weise, wo er sagt, schaltet den Verstand ein und bedenkt, dient es, zum welchem Nutzen werden Gaben gegeben? Hier an diesem Punkt will ich euch kurz zeigen, wie gut es ist, eine wortgetreue Übersetzung zu haben. Ich bin mir sicher, dass die meisten von uns mittlerweile eine haben, die wenigstens wahrscheinlich mit einer Hoffnung für alle hier drin sitzen. Da wird man diese Dinge nicht entdecken. Ich lese euch ab Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Also ist jetzt der Gedanke ums Vergehen. Sei es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Sei es aber Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Seht ihr das? Also er sagt, Liebe bleibt, aber Weissagung, die auch wichtig ist, wo man streben soll, sagt, bedenkt auch bitte das. Jetzt macht nicht die Weissagung zu allem Maßstab von allem. Wisst ihr warum? Die Weissagung wird weggetan werden. Dann sagt er, sei es Sprachen, sie werden, was steht da? Weggetan? Aufhören. Hier steht nicht weggetan werden. Und dann sagt er, sei es aber Erkenntnis, sie wird weggetan. Achtet darauf, dass, was wird weggetan? Weissagung und was wird noch weggetan? Erkenntnis. Was wird aber aufhören? Sprachen. Warum ist das so wichtig? Im Griechischen ist das weggetan nicht das gleiche wie aufhören. Von der Grammatik her, von der Zeitform her, ist das weggetan etwas, was abrupt aufhört. Das heißt, es läuft etwas und dann kommt es zu einem Punkt und es hört auf. Könnt ihr euch vorstellen, man fährt und fährt gegen eine Wand, eine ziemlich dicke Wand. Man fährt nicht dann durch die Wand durch und dann fährt man noch ein paar hundert Meter und dann irgendwann bleibt man stehen, sondern man klatscht an die Wand und dann war es das mit der Fahrt. Könnt ihr verstehen? Das hört abrupt, das wird weggetan werden. In einem Augenblick, zack, es ist nicht mehr da. Das heißt, Weissagungen und Erkenntnis, sagt Paulus, wird in einem Augenblick weggetan werden. Sie werden in einem Augenblick, zack, und nicht mehr da sein. Sagt er, aber Sprachen benutzt ein anderes griechisches Wort, eine Zeitform und sagt, sie werden aufhören. Und redet jetzt nicht mehr von weggetan werden. Also er sagt, die Sprachen hören nicht in dieser Art und Weise auf, sondern sie werden aufhören. Und das Bild ist eines Blattes, das vom Baum fällt und so. Und irgendwann mal kommt es auf den Boden und so. Und dann vielleicht nochmal einmal vom Wind nochmal so, so. Aber dann hört es auf. Das ist das Bild dieser grammatischen Form vom Aufhören. Es läuft aus, kann man sagen. Es hört auf, Stück für Stück hört es auf zu sein. Interessant, wie Paulus differenziert sagt, ihr Korinther, das Thema ist immer noch Zungenrede. Er sagt, bedenkt, welchen Nutzen haben die Gaben? Und bedenkt daran, dass die Gnadengabe der Weissagung und Erkenntnis, sie werden abrupt aufhören, aber der Sprachenrede, die wird weggetan werden, aber die Sprachenrede wird aufhören. Er sagt, sie wird auslaufen. Warum? Weil sie keinen Nutzen haben wird. Ich erkläre es euch das sofort. Wann wird die Weissagung und wann wird die Erkenntnis abrupt aufhören? Liegt doch auf deiner Hand, oder? Ist doch logisch. Schaut, wir lesen. Vers 9. Denn wir erkennen stückweise, ist ja richtig, oder? Unsere Erkenntnis wächst Stück für Stück. Wir erkennen jetzt nicht sofort. Liebe Geschwister, auch wenn wir heute die Bibel haben, erkennen wir nicht alles auf einmal, oder? Wir wachsen im Geistlichen. So, wir erkennen stückweise, sagt er, dann weiter. Wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Beides ist stückweise. Weissagung ist stückweise, Erkenntnis ist stückweise. Beides wird abrupt aufhören. Dann sagt er, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan. Was ist das Vollkommene? Ende. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Jesus, wenn Jesus kommt, denn wenn er kommt in Herrlichkeit und offenbart sich, muss man dann noch weissagen? Muss man noch erkennen? Nee, gell? Dann wird es augenblicklich vorbei sein mit dieser Gnadengabe. Blöd für die, die sie hatten, brauchen wir sie nicht mehr. Gut, wenn wir dann noch eine Gabe andere haben, oder? Welche? Die Liebe. Glückselig alle, die am Ende die Liebe haben. Weil dann bleibt noch was übrig. Da bleibt noch was übrig. Dann sagt er Folgendes, Vers 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Sagte, Freunde, dass ihr mit dieser Gnadengabe etwas Schönes erlebt habt und was Wunderbares ist und dann euch gefreut habt wie ein Kind, ist okay. Aber es kommt eine Zeit, da muss man erwachsen werden, da muss man nachdenken.
Und dann legt man auch das Kindische ab. Juhu! Hm.
Na, man beginnt zu prüfen, man beginnt nachzudenken und merkt man, ah, diese Gabe, die ich so toll fand, die ist gar nicht so unbedingt so toll in dem Sinne, das erbaut die anderen gar nicht. Sie hört sogar auf. Ich begreife jetzt. Also lege ich dieses kindische Verhalten ab. Das ist das Beste. Oh, die haben es, ich habe es nicht, ich muss auch haben. Das ist kindisch. Und dann sagt er, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, das ist Erkenntnis und Weissagung. Das heißt, alles, was wir erkennen nicht in dem vollen Maße, für uns bleiben noch viele Fragen, richtig? So, dann sagt er, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Wenn Jesus kommt, dann werde ich nicht nur ihn erkennen, ich werde sogar mich richtig erkennen. Wie herrlich ist das? Wir werden zum ersten Mal uns richtig verstehen. Ach, so tick ich. Ach, deswegen bin ich so. Und ich dachte, ich bin der Held. Dann merke ich, ich bin nicht der Held. Ich werde erkennen, wie ich vor Gott bin. Ein auf Gnade angewiesener Sünder, der allein aus Gnade und aus Liebe Gottes zu mir bestehen kann. Dann werden alle Gnadengaben und alle Rühmungen und alle Stellungen verpuffen. Ich werde erkennen, dass das mich nicht definiert, dass es mich nicht ausmacht, dass das nicht das Wichtigste in meinem Leben ist, sondern mein Herr. Und ihn anzubeten, ihn zu lieben, von ihm geliebt zu sein. Dann würde ich erkennen, wie ich wirklich erkannt bin. Wie ich wirklich bin, wer ich wirklich bin. Versteht ihr? Dann fällt alles Fleisch ab. Alle Selbstsucht, alle Rumsucht, alles fällt ab. Alles Sinn, ich fällt ab. Dann werden wir so dastehen vor ihm, wie wir vor ihm stehen können. Und dann sagt er, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Das ist erst einmal der Rahmen, in dem wir die Geistesgaben einsetzen sollen. Für mich eine große Herausforderung. Wisst ihr wohin? Mein Gebetsleben muss sich entfachen. Wo beginnen wir mit Gott zu dienen? Nicht indem wir uns auf eine Liste eintragen, nicht indem wir, ja okay, da gibt es einen Mangel, nicht indem, das müssen wir tun, indem wir unser Herz vor Gott heiligen und reinigen und mit voller Liebe ausstatten lassen. Voller Liebe. Wir brauchen Liebe, um Gott dienen zu können. Liebe zu ihm und Liebe zueinander. So, das ist das erste Gitter, das wir vor unser Fenster hängen. Und da können wir prüfen, in welchem Geist etwas geschieht. Aus welcher Motivation etwas getan wird, durch welchen Geist etwas getan wird. So, Kapitel 13 auch schon geschafft. So, nächstes Mal Kapitel 14. Und dann müssen wir uns mit der Weissagung beschäftigen. Wenn das aber anstrebenswert ist, dann müssen wir gucken, was das bedeutet, oder? Und ich verrate euch ab wieder ins Alte Testament bis zur Offenbarung. So. Ich möchte beten. Jesus Christus, und darum bitten in erster Linie für mich, für meine Geschwister, für dein Leib, für deine Gemeinde, Herr, dass wir den Geist nicht dämpfen, der in unser Herzen ausgegossen ist und so in die Liebe in unserem Herzen ausgegossen hat. Dass dieser Geist in uns in dieser Art und Weise zu dieser Liebe befähigt, die wir hier lesen können in 1. Korinther 13, deine Liebe, denn letztendlich bist du das. Herr, und wir brauchen dich. Wir kriegen das nicht, ich bekenne Jesus, ich kriege das nicht hin, ich brauche dich. Und zwar nicht nur etwas von dir, sondern komplett dich. Denn das, was hier an Liebe ist, der Maßstab an Liebe ist, das reicht nicht etwas und ein bisschen. Wir brauchen dich komplett. Und darum bitte ich dich, Herr, schaff in mir und in uns und auch in unserer Gemeinde dieses Umfeld und diesen Rahmen, in dem wir die Gaben einsetzen, Herr, dass es aus Liebe motiviert und durch Liebe getragen wird. Herr, ich bitte dich darum und will nicht zweifeln, dass du tust, weil du bist der Geber aller guten Gaben. Ich danke dir dafür. Amen. So, segne euch Jesus. Noch Heimweg bis zur nächsten Bibelstunde in 2 Wochen. Nächste Woche bin ich nicht da. Genau, richtig, Viktor?
ich hoffe, dass, ja, genau, nächste Woche. Bitte betet für mich. Ich bin in einer Landeskirche und mache da 3 Bibelabende, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und dass ich da dahin darf, ist für mich Vorrecht. Und von daher würde ich euch bitten, für mich zu beten. Markus, weißt du Bescheid? Nächsten Mittwoch? Ja, er sagt ja. Spätestens ab jetzt.